Aber durch den Neid, und das ist dann wahrscheinlich das Tückische, was den Neid auszeichnet und was den Neid dann eben auch zu einer Todsünde macht, der Neid ihn davon abhält, sein eigentliches Leben zu führen.
Die richtige Reaktion wäre gewesen: Ihr seid eigentlich eine ekelige Mischpoke, die sich um sich selber dreht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Uwe, ich muss was gestehen, du hast es wahrscheinlich selber gemerkt.
Ja.
Unsere letzte Folge endet ein bisschen abrupt.
Schande.
Es kam zu einem technischen Defekt, der uns bei der Aufnahme nicht aufgefallen ist.
Ja, oder bei der Datenübergabe oder wie, ja.
Und bei der Postproduktion
ja.
Fiel es dann auf und ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Wir hätten noch so viele tolle Sachen zu sagen gehabt.
Ja, haben wir ja auch, aber das werdet ihr leider jetzt nie erfahren.
Ja, vielleicht machen wir noch
machen
so,
wir das irgendwann
so einen
noch
kleinen
mal, ja.
Appendix
ja,
oder so.
Ja. Überhaupt, es hat sich ja bei vielem, was wir schon besprochen haben, gerade wenn es Serien waren, ja, na, eigentlich immer, wenn es Serien waren, teilweise noch so viel entwickelt. Vielleicht können wir da mal eine Ausstülpung der Popcorn-Pilger machen.
Popcorn-Pilger Volume 2.
Ja, 2.0, wie man jetzt eigentlich zu allem sagt,
mal.
Was fortgesetzt wird. Mal sehen.
Entscheidet ihr, wenn ihr das wollt, schreibt uns. Wir sind für alle Schandtaten zu haben. Und Schandtaten ist jetzt das Stichwort.
Wir setzen unsere kleine Reihe fort. Sehr gut, Fabian, sehr gut.
Bäm. 7 Todsünden.
Ja, eine haben wir schon im Sack.
Uwe, bist du manchmal neidisch?
Geizig manchmal, ja, aber neidisch doch sehr wenig. Und das Konzept muss man, glaube ich, muss man haben. Eifersüchtig bin ich sowieso nicht so sehr. Der Typ, kann man meine Frau fragen. Ich glaube, ich bin mit meiner Sache relativ sicher und bin ein zufriedener Mensch. Aber ich war auch noch nie so richtig unten, wo ich sage, jetzt ist also da mein Leben ist so Mist. Ich möchte es am liebsten gelöscht haben und mich dann umschaue, Mensch, was hätte ich denn gerne? Wenn ich frei wäre, jemand anderer zu sein, wäre ich doch bisher meistens immer lieber ich gewesen.
Also ich gebe zu, wenn ich zum Beispiel diesen Film sehe, über den wir heute sprechen, da werde ich ein bisschen neidisch.
Auf
dieses Leben.
Auf Matt Damon.
Nein, nicht auf Matt Damon, aber auf, da denke ich mir auch, ich würde auch gerne Leinenanzüge tragen und in den 50er Jahren in Italien leben.
Aber Fabian, du trägst doch Leinenanzüge.
Ja, aber nicht in Italien
ja.
Und nicht zu der Zeit mit den, also ich habe da schon, also der, sagen wir mal, der Film ist so gut gemacht, dass
ja.
Ich da sage,
ja.
Kann man verstehen, dass man da gerne, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dazu langt.
Ich denke, jetzt verstehe ich auch, was die Frage bedeuten könnte, bist du manchmal neidisch? Ist ja nicht so, als hätte ich nicht nach so einem Leben hin und wieder zumindest eine gewisse Sehnsucht. Aber es gehört wohl doch etwas mehr dazu, um es als das Laster oder ja, die Todsünde zu bezeichnen, die der Neid eben ist. In diesem Fall ist das ja ein Extrem, das über Selbstverleugnung, ich weiß nicht, ob man Selbsthass sagen kann, vielleicht kommen wir ja drauf, bis hin zur Sehnsucht, nicht nur jemand ganz anderer sein zu wollen, sondern jemand anderen vereinnahmen zu wollen. Das zu haben, was diese Person hat, bis dahin diese Person zu sein.
Und jetzt haben wir immer noch nicht gesagt, um welchen Film es heute geht.
Ja.
Der talentierte Mr. Ripley.
Sehr gut.
Die Verfilmung von 1999 eines Romanklassikers.
Von 1960, glaube ich.
Den ich gelesen habe,
nee,
kurz nach meinem Abitur, habe ich den geschenkt bekommen. Und das war die Zeit. Da war der gerade kurz vorher im Kino gelaufen.
Ja.
Und ich dachte, da schenkt mir irgendein Depp da das Buch zum Film. Und ich musste zu meiner Schande gestehen, dass ich dann erst beim Lesen gemerkt habe, ach nee,
ja, ja.
Andersrum wird ein Schuh draus.
Ja.
Der talentierte Mr. Ripley, das Buch heißt auch so,
mhm.
Aber nicht zu verwechseln mit der Verfilmung mit Alain Delon.
Alan Delon.
nur die Sonne war Zeuge.
Ja. Die habe ich auch mal gesehen vor vielen Jahren.
Die Geschichte
Jahren.
Ist die gleiche.
Ja. Im Großen und Ganzen, ja.
Also der junge, talentierte, aber mittellose Tom Ripley, ja, verliert sich, kann man sagen, verliert seine eigene Identität in diesem mondänen Jet-Set-Leben und des Savoir-Vivre und des Dolce Vita, muss man ja sagen, es spielt ja in Italien, des Dolce Vita so sehr, dass er zum Kapitalverbrecher wird, mordet, betrügt, fälscht, alle Register zieht. Aber die Mordtaten und die Betrugstaten sind jetzt nicht der Grund, warum wir diesen Film jetzt in diese Reihe aufgenommen haben und ihn in der Reihe der sieben Todsünden besprechen, weil es ja hier um den Neid gehen soll.
Ja.
Und das war das Erste, was ich so beim Schauen und beim Nachdenken mir so aufgefallen ist, was das heißt, das eigentlich neidisch sein. Wenn wir den Titel ernst nehmen des Films, der talentierte Mr. Ripley, und sagen, das ist wirklich ein junger Mann, der unbestritten, hochintelligent und wahrscheinlich auch es unter normalen oder redlichen Umständen wahrscheinlich zu etwas gebracht hätte.
Möglich.
Aber durch den Neid, und das ist dann wahrscheinlich das Tückische, was den Neid auszeichnet und was den Neid dann eben auch zu einer Todsünde macht, der Neid ihn davon abhält, sein eigentliches Leben zu führen. Und er etwas nachhängt, was er gerne hätte, was aber andere haben. Und er sich dessen bemächtigt.
Ja.
Also der Neid als etwas, gut, dass ihm das dann gelingt, ist das eine. Könnte auch genauso gut eine Geschichte erzählen, wo das eben nicht gelingt und wo Menschen sich komplett verzehren und verlieren, einfach im Versuch, etwas nachzueifern und etwas zu erreichen und es nie schaffen. Er schafft es hier, verstrickt sich aber natürlich in der Geschichte immer tiefer und man sieht am Ende des Films, es wird auch kein Ende nehmen, es wird auch weitergehen. Aber der Neid ist eben eine Kraft, die mich davon abhält, mein Leben eigentlich zu führen und das Leben von anderen zu wollen.
Ich habe mir auch beim Schauen die Gedanken gemacht, deine Bemerkung aus dem Vorgespräch hat das nochmal wachgerufen, wo du sagtest, kann man hier da so von sprechen, denn eigentlich ist das ja eine arme Sau. Ja, ist er. Und du sagtest gerade, würde der nicht mit seinen Talenten unter redlichen Bedingungen nicht zu jemandem werden. Also der hat ein hervorragendes Gedächtnis, der hat eine sehr gute Beobachtungsgabe, der ist ein hervorragender Musiker, wie wir feststellen, nicht nur am Anfang, damit schlägt er sich auch so durch, weiß unter gewissen Umständen durch Beobachtung dann sich auch zu bewegen und Leute zu überzeugen, aber das ist immer Imitation. Also er selber ist, ja, er ist dieses Würstchen, das kriegen wir auch immer mit. Wenn er dann nur auf sich selbst verwiesen ist, zum Beispiel in Begegnung mit jemandem, den er beneidet, dann ist von ihm als Charakter nicht mehr viel übrig. So, das Gegenstück, der an dem er dann zum ersten Mal Täter wird, der Dickie Greenleaf, der hingegen ist, wenn wir mal ehrlich sind, ist er nicht sehr talentiert. Er ist ein mittelmäßiger Musiker. Der zeichnet sich nicht durch große Verdienste aus. Das ist also wirklich das, was sein Kumpel übrigens auch, was wir so hinlänglich altmodisch ein bisschen als Lebemann bezeichnen.
Ja, er ist ein Lebemann. Lebt vom Geld seiner Eltern.
So ist es. Und der Vater, der ja eigentlich, wenn man mal die ganze Geschichte betrachtet, eigentlich ein sehr wohlmeinender Mensch ist, mit viel Rücksicht und Verständnis, der aber hofft, dass aus dem Sohn irgendwas wird, der wird hier so ja, zum fiesen, bestimmenden Vater dann deklassiert. Aber eigentlich ist Dickie auch, also der war mir jetzt nicht durchgehend sympathisch. Und durch sein Konsumverhalten, muss man dann sagen, hat er eine sehr kurze Begeisterungsspanne. Der ist schnell gelangweilt. Der interessiert sich für Menschen insofern, dass sie ihm in seinem Lebensstil Unterhaltung bieten. Der hat zwar eine gewisse Sehnsucht nach was Festem und Vertrautem, aber das lebt er so nicht. Jetzt kommt Ripley in sein Leben. Und es ist eigentlich eine merkwürdige Verschiebung von Gegensätzen, wo Ripley die Talente mitbringt, aber keinen Charakter hat, begegnet ihm Dickie mit wenig Talenten, aber einem Charakter, der ist ja dann präsent, der hat eine Ausstrahlung und feiert. Und da fragte ich mich dann schon, wonach sehnt sich eigentlich Ripley? Was ist das, was er da haben will? Im Laufe des Films sieht man dann, es sind dann die Anzüge, es sind da auch wieder die Konsumgüter und so weiter. Das ist das Leben. Es ist aber eben auch die Ausstrahlung, die er gerne hätte. Kleidermachen Leute, viele gelesen. Das heißt, wie jemand, das Umfeld, in dem jemand lebt, wie er sich darin bewegt und daraus dann wiederum seine Weltdeutung bezieht, macht ja auch etwas mit dem Menschen und seiner Ausstrahlung. Und das hätte Ripley gerne, allein er kann es nicht halten, denn er versucht sich das ja anzuziehen und daran muss er scheitern. Er hat das ja nicht wirklich und er versteht das auch nicht, weil er nicht darin aufgewachsen ist. Wie sagte dann die Kate Blanchett, der er dann immer wieder begegnet, die ihn für Dickie hält? Ja, wir sind ja so Leute, wir haben Geld und hassen es. Und eigentlich verstehen das die ganze Welt, das kann er gar nicht verstehen. Wir verstehen uns aber, ne? Wir Leute, die wir Geld haben und es hassen. So. Und Ripley hasst das aber nicht. Der möchte das erst einmal überhaupt leben. Denn, und das muss ich sagen, da war ein Moment des Verständnisses bei mir da. Denn der hätte alles gehabt. Und trotzdem, der spielt da bei den Reichen Klavier, aber der kommt nicht auf den grünen Zweig in seinem, ja, was wird er da gewesen sein, Mitte 20 in dem Film. Die richtige Reaktion wäre gewesen, ihr seid eigentlich eine ekelige Mischpoke, die sich um sich selber dreht. Und der Zustand, den wir hier haben, ist eigentlich für eine Gesellschaft nur untragbarer. Das sollte ihn wütend machen. Da werden wir vielleicht in einer anderen Folge mal zum Thema Zorn drüber reden können. Da gibt es ja geeignete Beispiele. Aber nein, es macht ihn neidisch. Mhm. Und dieser Neid, der den gleichen Antrieb hat, wie alle anderen Charaktere ihn da reinschlittern lässt, nämlich die Selbstbezogenheit, die lässt ihn natürlich dann als noch Fremder in dieser Welt dann damit auch zutiefst scheitern und dann nur noch damit beschäftigt sein, seine eigenen Spuren zu verwischen bis hin zum finalen Scheitern am Ende, wo er selbst die ehrliche Liebe, die hätte aufdecken wollen, dass er selber jemand ist, auch noch umbringen muss.
Hm. Das ist das Tragische.
Ja.
Weshalb sich der Film auch eben gut eignet zu zeigen, dass der Neid in sich nichts Gutes ist. Man hat so den Eindruck, Tom Ripley sieht diesen Dickie und sagt, der hat das alles, der hat auch diese Ausstrahlung, ja, die mir fehlt. Und ihm steht das nicht zu. Er macht damit nichts. Er sitzt rum, ist gelangweilt und ist so ein schnöseliger Millionärssohn, der von allem gelangweilt ist.
Ja.
Ja, und sagt, und du hast doch alles, was du brauchst. Es ist so wie in dem Gleichnis, der seine Talente verbuddelt und nichts damit macht.
So ist es, genau.
Da kommt jetzt jemand, der hat zwar nicht die Ausstrahlung und nicht die Mittel, aber wenn der praktisch die Talente in einen Topf wirft, sich diesen Dickie-Anzug anzieht, mhm, und das mit seiner Intelligenz und mit seinen Talenten verknüpft, dann kommt da vielleicht was Gutes bei rum, aber das tut es ja nicht.
Ja, richtig.
Ja, und es ist ja nicht so, als würde Tom Ripley dem Dickie etwas wegnehmen, zu sagen, dir steht das nicht zu, du gehst damit nicht richtig um mit den Talenten, die du hast, ich nehme sie dir weg. Und dann zeige ich der Welt, was man alles Tolles, mhm, machen kann. Sondern er zieht sich den Dickie-Anzug an und kreist dann letztlich dann doch wieder auch nur um sich selbst, ja, so wie alle anderen auch.
Ich musste gerade an Man in Black denken, den ersten Teil, wo das Alien einen Egger-Anzug anzieht. Ein schönes Bild, hier zum Thema nicht passend, aber bitte gerne mal wieder Man in Black gucken. Zu Dickie und Ripley ist nochmal genauer geschaut, auch zu sagen, dass es bei Neid, vielleicht ist das das Lehrstück an diesem Film, nicht um Gerechtigkeit geht. Mhm. Wir hören ja gerne mal, wenn es um Kritik an einer kleinen Elite geht, egal in welcher Gesellschaft, ist das eine Neiddebatte.
Die Neiddebatte,
genau. Genau. Ja. So, ach, ihr wollt das ja eigentlich auch und eigentlich gönnt ihr uns das nicht und ich habe das ja alles selber erarbeitet und so weiter. Die Ausrede funktioniert hier nicht, weil Dickie ganz eindeutig das nicht hat. So, gut. Haben wir das schon mal abgehakt. So, und der Ripley, der will, wie du sagst, sich ja nicht gemein machen mit den Leuten, die eine Ungerechtigkeit kritisieren. Übrigens dargestellt in einem Land, das so nach deutscher Vita aussieht, aber ja genau genommen jetzt nicht nach der Superelite aussieht. Also vieles davon spielt in einem Dorf, spielt im touristischen Hintergrund, spielt auf dem Wasser und so mal in der Oper. Und dann sind das diese Klüngel, die aber dann wenig abstoßend wirken, weil das häufig eher die familiären Verhältnisse zeigt. Das zeigt ja auch die Leute in ihren ganz normalen, sehr menschlichen Umfeldern, die zum Teil ja auch gar nicht präsent haben, wie gesellschaftliche Strukturen dann sind und so weiter, sondern einfach ihr Leben leben, nur eben besser gestellt. So. Das heißt, dieser Film sagt an ganz vielen Stellen immer wieder, stopp, es geht hier nicht um diese vermeintliche Neiddebatte. Es geht darum, dass ein Mensch etwas begehrt, was des anderen ist, nicht darum, weil er das ungerecht findet, sondern wenn überhaupt ein Ungerechtigkeitsbegriff benutzt werden sollte, dann so ein selbstbezogener. Der hat das, ich will das auch, und zwar damit ich genauso lebe, genauso tagesvergessen, genauso gesellschaftsvergessen, menschenvergessen, selbstbezogen wie dieser auch. Ja, und dass daraus natürlich nichts Gutes erwachsen kann, also kein Hin zum Guten entstehen kann aus jetzt, sagen wir mal, was weiß ich, einer sozialen Idee von Umverteilung oder so. Das ist ja quasi zwangsläufig so. Also er ist das Musterbeispiel dessen, der seine Talente vergräbt am Anfang. Aber eigentlich ist er sogar noch schlimmer als der, denn der in der Bibel die Talente erhält und sie vergräbt, der bekommt Kritik, weil er sie nicht mal zur Bank gebracht hat, naja, der hat Zinsen bekommen. Nein, Ripley ist eigentlich sogar einer, der seine Talente nimmt, sie auf dem Weg verstreut und jemand anderen überfällt, der mehr hat. Also er ist eigentlich sogar ein Superlativ zur Kritik an den Leuten, die nicht das annehmen, was sie bekommen, also von einem Höheren. Ich habe mich gefragt, wo das jetzt konkret theologisch zur Sünde wird. Bei ihm, meine Arbeitshypothese ist, wenn du sagst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kann Dicky eigentlich nur auf, nicht Dicky, sondern Ripley, Dicky auch, der hat auch gar nicht so viel Selbstliebe, wie man seinem Charisma ansehen will, aber Ripley ist deshalb schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil er keinerlei Selbstbezug hat. Er hat keine Selbstliebe, er hasst sich ja sogar, denn wenn man sagt, Liebe ist, ich will, dass du bist, ist Hass ja sozusagen, ich will, dass du nicht bist. Und schon eins der ersten Zitate und eins der letzten Zitate ist der Wunsch nach Löschung seiner Person, nach Verschwinden der Person und sein ständiges Bemühen, jemand anderer zu sein. Und wie gesagt, am Ende, als einer kommt und sagt, ich nehme dich aber an, diese Person, Ripley, die vor mir ist, muss sie dafür mit dem Leben bezahlen. Und Sünde ist, was von Gott und den Menschen trennt. Das bedeutet auch von sich selbst.
Auch der Neid.
Das tut auch der Neid.
Und was noch das tut, das hören wir in den nächsten Wochen, wenn es weitergeht. Nächstes Mal allerdings machen wir eine kleine Pause, denn unsere nächste Folge ist, wir teasern das schon mal, Ostersonntag.
Ja. Oh, unser Ostergeschenk. Verstecken wir die Folge dann auch?
Ja. Mit einem Schleifchen drum.
Auf einer ganz anderen Website, die müsst ihr dann selber suchen.
Und dann müsst ihr im Internet selber suchen gehen. Bis dahin, wir freuen uns immer von euch zu hören. Schreibt uns euer Feedback. Wir sind auf Instagram, Popcorn Pilger Podcast. Wir sind auf Facebook, die Popcorn Pilger. Wir sind auf Twitter, Popcorn Pilger Podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben auf unserer Homepage www.popcornpilger.de. Schreibt uns, wenn ihr uns sagen wollt, das ist Murks, was ihr macht. Schreibt uns, wenn ihr uns sagen wollt,
Murks das ist und Mulle.
Das ist ganz toll, was ihr da macht. Oder schreibt uns, wenn ihr euch indifferent verhaltet.
Hauptsache ihr schreibt.
Hauptsache ihr schreibt und Hauptsache ihr sagt uns, was wir anders oder besser oder weniger oder mehr machen.
Ja, auch Wünsche nehmen wir gerne mal an. Dann gesegnete Fastenzeit.
Ja, Restfastenzeit.
Restfastenzeit. Ja.
Die Popcornpilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen. Thank you.